Wenn wir aber diese Collage von dem Kreativtag uns genau die einzelnen Karos anschauen, dann wird uns sehr schnell auffallen, dass die meisten Bilder nicht mit Tieren versehen sind. Die meisten Karos tragen entweder Pflanzen, das haben wir letztes Mal gesagt, mindestens ein Drittel, oder Landschaft in sich. Woran liegt es, dass die Maler, die Kinder oder die Erwachsenen die Tiere nicht so malen wollten oder konnten? Wie denkt ihr? Warum habt ihr nicht unbedingt Tiere gemalt? Schwieriger, viel schwieriger. Mensch und Tier, also die Lebewesen zu malen, ist viel schwieriger. Ja, das ist die richtige Vermutung und wir kommen dann darauf zu sprechen. Zunächst sei gesagt, wir befinden uns in der Predigtreihe mit der Schöpfung leben und heute ist der dritte Teil dran. Da kommt jetzt die nächste Folie. Die Tiere wertschätzen. Letztes Mal sprachen wir über die Pflanzen und davor über die Zeit. Und auch heute hat die Predigt eine Drei-Punkte-Struktur. Die These lautet, Tiere als Mitgeschöpfe von Gott aus. A. Verstehen. B. Entsprechend respektvoll behandeln. Und C. Sie verantwortungsvoll schützen. Alle drei Stichworte bleiben hier an der Wand dann so leuchten. Wenn ich von der Tierwelt spreche, dann schließe ich einfach als halber auch die Fische und die Vögel mit ein, wie das schon Britta gemacht hat. Und das wird schon auch in den Schöpfungsberichten ebenfalls so gehandhabt. 1. Mose 1, 20 bis 31. Und damit sind wir auch gleich bei dem ersten Punkt, Tiere als unsere Mitgeschöpfe von Gott aus verstehen. Von Gott aus verstehen. Der vierte Tag war vergangen. Und damit steht die Erde nun da, als Grundkonstruktion. Der Himmel ist da, die Erde ist da, Wasser ist da, Sonne scheint oder Mond oder Sterne. Es gibt Tag und es gibt Nacht. Es gibt schon Pflanzen in jeder Fülle. Der vierte Tag war vergangen. Dann, also am fünften Tag, sprach Gott, im Wasser soll es vom Leben wimmeln. Und Vogelschwärme sollen am Himmel fliegen. Er schuf die gewaltigen Seetiere und alle anderen Lebewesen, die sich im Wasser tummeln. Dazu die vielen verschiedenen Arten von Vögeln. Gott sah, dass es gut war. Er segnete sie und sagte, vermehrt euch und füllt die Meere. Und auch ihr Vögel, vermehrt euch auf der Erde. Es wurde Abend und wieder Morgen. Der fünfte Tag war vergangen. Darauf, das ist der sechste Tag, befahl Gott, die Erde soll vielfältig Leben hervorbringen, Vieh, wilde Tiere und Kriechtiere. Und so geschah es. Gott schuf alle Arten von Vieh, wilden Tieren und Kriechtieren. Wieder sah er sich alles an und es war gut. So endet eigentlich jeder Tag. Und hier könnte man denken, auch der sechste Tag endet so. Gott schuf noch die Tiere und die kriechenden Tiere. Man könnte denken, damit geht der sechste Tag auch zu Ende. Aber nein, im gleichen Zug sagt Gott, am sechsten Tag, nachdem schon der Stempel steht, es war gut, jetzt wollen wir den Menschen machen, unser Ebenbild, das uns ähnlich ist. Er soll über die ganze Erde verfügen, über die Tiere im Meer, am Himmel und auf der Erde. Und so schuf Gott den Menschen als sein Abbild, ja, als Gottes Ebenbild. Und er schuf sie als Mann und Frau. Er segnete sie und sprach, vermehrt euch, bevölkert die Erde und nehmt sie in Besitz. Ihr sollt Macht haben über alle Tiere, über die Fische, die Vögel und alle anderen Tiere auf der Erde. Und dann sagte er, seht, als Nahrung gebe ich euch alle Pflanzen, die Samen tragen, und die Früchte, die überall an den Bäumen wachsen. Aber die Vögel und Landtiere sollen Gras und Blätter fressen. Und so geschah es. Schließlich, also erst wenn der sechste Tag mit der Schaffung des Menschen und diesem Befehl und dem Stempel, es war gut, schließlich betrachtete Gott alles, was er geschaffen hatte, und es war sehr gut. Schließlich betrachtete Gott alles, alle sechs Tage und alles, was er da hineingebaut hat, was er geschaffen hatte, und es war sehr gut. Es wurde Abend und wieder Morgen, der sechste Tag war vergangen. Also ihr merkt, wie Gott diesen sechsten Tag geschichtet hat und was er da alles hineingebaut hat. Also allein schon von dieser Chronologie sehr kompliziert war der sechste Tag. Wenn man sich einfach versucht, ein Stückchen zu vergegenwärtigen, wie das zeitlich alles gelaufen sein hätte können und wie Gott einfach präsent war mit seinem Handwerk, mit seinen Ideen, wie der Heilige Geist das alles ins Leben rief, wie auch Jesus damit beteiligt war, das können wir überhaupt nicht fassen. Aber die Bibel gibt hier und da Hinweise, dass Gott ganz mit seiner ganzen Präsenz mit dabei war. Und es gibt auch immer wieder Hinweise, dass es nicht unbedingt nach unserem heutigen 24-Stunden-Tag bemessen wurde. Es muss irgendwie ganz anders gewesen sein. Ob das jetzt nun evolutionär zugegangen ist oder eben noch ganz anders, das können wir auch nicht beantworten, weil alle Theorien haben irgendwo ihre Pro und Kontras. Also die Schöpfungsgeschichte ist wirklich ein sehr kompliziertes Werk. Am Ende steht es in der Bibel und auch bei uns Christen fest, Gott hat die Welt geschaffen auf eine einzigartige und sehr komplizierte Weise. Und das liegt lange her zurück. Wir können das nicht nachvollziehen. Und gerade deswegen, weil wir nur erahnen können und immer wieder auf die Spuren können umso mehr Gott loben und bewundern, anstelle uns die Köpfe zu zerbrechen, wie das genau minutiös und in welchen Formen gelaufen ist. Und wer am Ende recht hat mit seiner Theorie. Darum geht es auch in der Bibel nicht, weil die Bibel ist kein wissenschaftliches Buch. Durchaus kompliziert war die ganze Schöpfungsgeschichte und der sechste Tag an sich. Und übrigens, die Schöpfung läuft nicht auf den sechsten Tag, auf die Schöpfung des Menschen hinaus, sondern auf den Sabbat, auf den Augenblick, wo Gott Ruhe hält, und erst dann ist die Schöpfung komplett abgeschlossen. Sehr kompliziert. Und diese Geschöpfe, diese Lebewesen, die alle am sechsten Tag geschaffen werden, Menschen und Tiere, sie alle erinnern sich darin, dass sie alle den Odem haben, die atmen. Sie haben alle Gehirn, mehr oder weniger, kleiner oder größer. Die haben alle Blut, ob rot oder blau oder grün oder gelb, was wir noch vielleicht nicht erforscht haben, keine Ahnung. Aber die sind alle Blutträger. Die werden versorgt durch Blut. Die haben alle irgendwie mehr oder weniger unterschiedliche Arten von Skelett. Und die alle bewegen sich. Die Pflanzen, die können einfach so statisch dastehen und werden bewegt vom Wachstum oder von den Wetterbedingungen. Aber Lebewesen, ob Mensch oder Tier, ob klein oder groß, ob kompliziert oder primitiv, wie man so sagt in Anführungszeichen, sie bewegen sich alle. Und sie handeln alle irgendwie. Manche sehr bewusst, wie wir Menschen, mit Entschiedenheit oder mit Entscheidungen, und die anderen irgendwie instinktiv, aber sehr unterschiedlich. Und man merkt, dass all diesen Lebewesen, von kleinsten bis zum größten, irgendwo auch ein Stückchen Intellekt innewohnt. Wir gehen davon aus, dass wir die reichsten Intellektträger sind. Aber all diese Geschöpfe, die am sechsten Tag geschaffen werden, die sind nicht wichtiger und nicht besser als all die Geschöpfe, die davor entstanden sind. Die Pflanzen und die Erde selbst und das Wasser und die Sterne und Sonne und Mond. Die Tiere und die Menschen sind nicht wichtiger und nicht besser. Es wird nicht klassifiziert in der Schöpfungsgeschichte. Sind alle nur anders. Und alle sind sehr gut. Alle sind gut. Und erst alles zusammen ist sehr gut. Und wenn man von einer Hierarchie kommen möchte, wie das Darwin macht, von der kleinsten Zelle bis hin zu hochentwickelten Menschen, allein schon da haben wir die Spannung im Schöpfungsgeschichte, weil es wird nicht klassifiziert, nicht unterschieden nach wichtiger oder weniger wichtiger. Es sind alles Geschöpfe, die von diesem einen Schöpfer stammen und alle haben eine bestimmte Aufgabe oder eben Bestimmung in diesem Gesamtkonzept. Und nur dann erst ist das Gesamtkonzept sehr gut. So spricht die Bibel über die geschaffene Welt, zu der auch wir gehören. Aber heute geht es um die Tiere und da möchte ich gerne ein paar Gedanken einfach mal so mit euch kommunizieren, wo die Tiere vorkommen. Und rechtlich vorneweg gesagt, also gerade das Alte Testament spricht so viel von den Tieren, die sind überall präsent einfach. Und die nehmen so viele Rollen ein, dass man nur einfach staunen kann. Zum Beispiel eine Eselin spricht. Man kann eine Eselin nicht nur bereiten, indem man sie als Transportmittel nutzt, Nutztier oder mit ihr pflügen oder irgendwelche anderen Funktionen erfüllen lassen. Sie spricht buchstäblich zu einem Propheten, zu Bileam. Zum Propheten muss man noch sprechen, muss man einen Propheten noch belehren. Aber sie sagt, was habe ich dir getan, du weiser Mann, dass du mich dreimal geschlagen hast, bevor du verstanden hast, wo du jetzt einfach in eine Sackgasse reingeritten bist. Ich habe als Eselin, Esel verstehe nichts, ich habe als Eselin verstanden, aber du haust mich dreimal und du siehst nicht, wo du jetzt in die Sackgasse kommst. Sie belehrt einen Propheten. Faszinierend. Ein Wal wahrscheinlich, ein großer Fisch, verschluckt einen Mann, auch einen Propheten, der weiß, was er macht, besser als Gott sogar, er haut ab von Gottes Auftrag. Der Wal muss die Funktion übernehmen, ihn zu verschlucken und wird zu einem U-Boot für ihn, wiederum für ein Transportmittel und am Ende lehrt Jona unglaublich viel daraus, dass Gott ein gnädiger Gott ist und dass auch ein Fisch oder ein Tier, Säugetier, ein Wal ist etwas, was ihm unterstellt ist und er gut benutzen kann. Da wird von Schwalben gesprochen. Schwalben haben Platz im Tempel Gottes. Psalm 84. Wie lieblich sind deine Wohnungen, Herr, der Herrscharen. Sogar die Vögel haben hier ein Nest gebaut. Im Tempel. Die Schwalben sind hier zu Hause. In der Nähe deiner Altäre ziehen sie ihre Jungen groß. Glücklich sind alle, die in deinem Haus wohnen dürfen. Gott, jederzeit können sie dich loben. Nicht nur Menschen, also auch die Tiere. Alle Tiere werden aus der Hand Gottes genährt, heißt es in der Bibel. Psalm 104, sehr langer und sehr intensiver Psalm, mit vielen Aufzählungen. Nur ein kleiner Auszug daraus heißt, wie zahlreich sind deine Werke, Herr. Sie alle hast du mit Weisheit gemacht. Die Erde ist voll von deinen Geschöpfen. Auf dich warten sie alle, dass du ihnen ihre Speise gibst zur rechten Zeit. Gibst du ihnen, dann sammeln sie ein. Öffnest du deine Hand, werden sie gesättigt mit Gutem. Verbirgst du dein Angesicht, sind sie verstört. Nimmst du ihnen den Atem, so schwinden sie hin und kehren zurück zum Staub. Bei der Sintflut werden auch die Tiere unsere Leidensgenossen. Viele Menschen kommen um, die nicht nach Gottes Vorstellung ihr Leben geführt haben. Ja, die ganze Menschheit von damals, kann man sagen, mit Ausnahme von 8 Personen, mit Noah. Und die Tiere gehen auch unter und ein. Nur Auserwählte überleben diese Katastrophe in der Arche Noah. Leidensgenossen mit der Menschheit. Und was wäre die Krippe Jesu ohne Tiere? Wer steht da? Der Ochs, der Esel und die Schafe. Im übertragenen Sinne werden die Tiere auch in der Bibel sehr intensiv verwendet. Da wird von einem schwebenden Adler gesprochen, als Bild für das Vertrauen der Menschen. Alle, die auf den Herrn hoffen oder vertrauen, bekommen immer wieder neue Kraft. Es wachsen ihnen Flügel wie dem Adler. Sie gehen und werden nicht müde. Sie laufen und brechen nicht zusammen. Jesaja 40, was für ein Bild. Mit einem Tier verbunden, mit einem Vogel. Oder selbst ein Storch weiß, wann er zurückkehren muss. Taube, Schwalbe und Drossel kommen zur rechten Zeit wieder. Nur mein Volk weiß nicht, welche Ordnungen ich ihm gegeben habe, beklagt Jeremia im Namen Gottes. Und Jesus selbst ist ein Gott, der unter uns Mensch geworden ist. Wir sprechen von einem Menschensohn, so bezeichnet er sich selbst auch. Aber es wird von ihm gesprochen als von dem Löwen, Löwen Juda, und auch als von dem Lamm, der die Schuld der ganzen Welt auf sich nimmt. Löwe und Lamm, der Sohn Gottes in Menschengestalt. Und in der Literatur werden sehr oft Tiere irgendwie gebraucht, um bestimmte Wahrheiten und Erkenntnisse weiter zu transportieren. Denken wir allein an Konferenz der Tiere von Erich Kästner. Da ist das Thema die Zukunft der künftigen Generationen. Die Politiker, die werden auf einmal in Tieren verkörpert und die Tiere sprechen von ihrer Perspektive über die Zukunft der Menschen. Und der Leitgedanke ist, es geht am Ende um die Kinder. Die Tiere versuchen das auf diese Weise den Menschen weiszumachen bei Erich Kästner. Das ist schon lange her, das war glaube ich nach der Kriegszeit. Und da gibt es eine Parabel vom Schwan, Krebs und Hecht. Kennt ihr das? Ich habe das noch in der Schule gelernt, das war in der sowjetischen Literatur ein Muss von Ivan Krylov, glaube ich. Da ging es darum, dass ein Schwan, ein Krebs und ein Hecht, also eine Koalition, nehmen sich vor, einen Karren zu ziehen. Und dann machen sie auch. Die beladen mit ihren Einsichten und mit ihrem Vorhaben den Karren, genauso wie das in der Koalition war, und wollen loslegen. Nur das Problem ist, jeder zieht in seine eigene Richtung. Der Schwan nach oben, der Krebs rückwärts und der Hecht sicherlich ins Wasser. Und das Ergebnis heißt, die sind alle fleißig gewesen, viel gearbeitet und der Karren steht noch heute da. Sehr authentisch von heute, kann man gut nachvollziehen, wenn unsere Koalition nicht mehr funktioniert. Ihr seht, wir können bei den Tieren sehr viel lernen. Und generell in der Bibel, der Mensch lebt einfach mit den Tieren. Besonders im Alten Testament. In landwirtschaftlichen Verhältnissen, wo die Welt noch nicht so richtig verstädtert ist, wo Menschen noch sich scheinbar richtig gut kennen gegenseitig, wo die Dinge noch überschaubar sind. Der Mensch lebt mit den Tieren im Haushalt, aber auch in einem Miteinander mit den wilden Tieren. Es scheint irgendwie einigermaßen zu funktionieren. Der Mensch ernährt sich auch von den Tieren im Alten Testament. Wobei die Frage der Ernährung von den Tieren bleibt offen. Es wird nirgendwo deutlich gesagt, ab wann hat der Mensch angefangen, die Tiere zu essen und ab wann hat angefangen, das Tier den Menschen zu fressen, anzugreifen und sozusagen zu töten. Man geht einfach davon aus, logischerweise, dass nach dem Sündenfall die paradiesischen Verhältnisse, wie wir das jetzt in der Schöpfungsgeschichte gehört haben, die geben das nicht her. Da wird auch nie gesprochen, wie die Tiere, die wir heute als gefährliche Tiere betrachten, damals beschaffen waren. Ob sie wirklich den Giftzahn hatten und auch diese Reißzähne hatten und Krallen, Tiger und Löwen und Schlange. Dazu kein Wort, weil die Bibel ist eben kein wissenschaftliches Buch. Es ist ein Buch, das uns die Sicht vermittelt, von oben, von Gott, die wir selber uns Menschen nie geben können. Und die ist rückwärts gewandt prophetisch verfasst. Deswegen ist es kein wissenschaftliches Werk und da kann man diese Themen, die uns manchmal schon als Kinder brennend interessieren, woher haben die Löwen die Reißzähne und die Tiger die Pranken, das ist auch gefährlich, aber auch die Katzen schon, wenn man so verkratzt wird, war das schon so, ist das der Wille Gottes? Wir wissen das einfach nicht. Sind die Reißzähne und Krallen den gefährlichen Tieren nach dem Sündenfall zugewachsen? Wir wissen nicht. Und wie soll der Löwe dann in der zukünftigen Welt Gottes das Gras essen? Das entzieht sich einfach unseres Wissen und die Bibel geht darauf überhaupt nicht ein. Deswegen muss man hier auch nicht spekulieren. Es wird einfach nur in der Bibel, besonders im Alten Testament, gesprochen, dass der Mensch mit den Tieren lebt, sich auch von ihnen ernährt, aber in dem Maß, wie viel gebraucht wird. Und es wird nicht nur verbraucht, es wird nur so viel gebraucht, wie viel man eben braucht. Und dann geht die Wiederherstellung weiter. Aber es wird auch deutlich, dass es diese Trennung gibt zwischen der Vorstellung, wie Gott sich die Welt damals gewünscht hat und die geschaffen hat und wie das geworden ist. Es ist eine Trennung zwischen Mensch und Tier, besonders zwischen Mensch und dem Wildtier. Und es ist ein gewisser Kampf da. Und der Mensch hat gelernt, diesen Kampf auch erfolgreicher zu führen als die Tiere. Es ist eine riesige Distanz entstanden im Laufe der Jahre und dazu hat der Mensch gelernt, sich gegen Tiere zu verteidigen mit künstlichen Mitteln oder sie auch anzugreifen und zu erbeuten mit künstlichen Mitteln wie Speer, Messer und Bogen. Damals, heute sicherlich mit vielen anderen sehr raffinierten Methoden, wie große Fangnetze und riesig große Schiffe, die die Meere buchstäblich in kürzester Zeit überfischen können. Und die Menschen opfern die Tiere im Alten Testament, opfern nicht sich gegenseitig und irgendwelchen Gottheiten, die sie sich ausdenken. Viele Religionen haben Opfer, Tieropfer in ihrem Glauben. Auch im Alten Testament opfern die Menschen und sogar auch Gott, dem Gott, der die Tiere und auch die Menschen geschaffen hat. Man kann das nicht richtig nachvollziehen, wo diese Tradition herkommt, ob sie übernommen haben, diese Tradition, oder hat Gott ihnen wirklich das aufs Herz gelegt. Darüber streiten sich viele Theologen und ich gehöre dazu, ich kann dazu keine Antwort geben, weil für beides gibt es irgendwo Belege in der Bibel. Wir müssen auch diese Frage offen lassen. Hat Gott wirklich die Opfer, Tieropfer eingeordnet oder nicht? Es heißt auf jeden Fall bei Hosea im 6. Kapitel ein Statement von Gott im Blick auf die Opfer. Treue und Liebe will ich von euch. Eure innere Herzenshaltung, eure innere Kongruenz für sich selbst, zueinander und zu mir. Treue und Liebe will ich von euch und nicht, dass ihr mir Tiere schlachtet. Und da werden meine Augen feucht jetzt. Nach so vielen Jahrhunderten kommt so ein Statement von Gott, wo so viele Tiere auf unterschiedliche Weise geopfert wurden damals und bis heute noch gemacht wird. Und Gott sagt durch einen Propheten an einer der ganz wenigen Stellen der Bibel, Treue und Liebe will ich von euch und nicht, dass ihr mir Tiere schlachtet. Ihr sollt mir nicht Brandopfer bringen, sondern erkennen, wer ich bin und was mir gefällt. Und da wird klar, unsere menschliche Lebensführung, auch oft Glaubensausübungen, sind nicht immer absolut identisch mit denen von Gott. Auch in dieser Spannung müssen wir aushalten. Bei all den Debatten und Diskussionen, die wir miteinander führen, auch bei all dem Leiden und Zerrissenheit, müssen wir das aushalten, weil wir einfach nicht komplett Einblick haben in Gottes Gedanken. Und unsere Welt ist eben gebrochene Welt. Es gibt vieles Unstimmiges. Und in diesem Bereich ganz besonders ist es ein leidvolles Thema. Es wird aber auch klar, dass jedes Tier, wie generell jedes Geschöpf, seinen Platz, von Gott zugedachten Platz in dem Gesamtsystem hat. Und niemand ist mehr oder weniger wichtig. Jeder ist wichtig, ob ein Sternchen oben irgendwo in dem Universum oder eine Zelle, die primitiv aussieht, oder ein hochentwickelter Mensch mit Doktortitel. Jeder hat seinen Platz in dem Gesamtsystem und über allem ist Gott. Und jeder von diesen Geschöpfen erfüllt seine Funktion. Und wenn Gott am Ende auf eine geheimnisvolle Weise, völlig unnachvollziehbare Weise, seine Hand öffnet, dann geht es einem und dem anderen und am Ende auch uns allen irgendwie gut. Und wenn das nicht der Fall ist, dann gibt es Krisen, gibt es Schwierigkeiten, gibt es Bahnen, gibt es Missverständnisse, gibt es Zerstimmungen und. Und wir kommen nicht weiter. Und ein anderer Prophet sagt, wir tapfen wie an den Wänden herum im Dunkeln unserer gebrochenen Welt und suchen nach dem Ausweg. Je früher wir den finden, umso besser. Und wenn wir den wirklich gehen können und auch gemeinsam gehen können, umso besser sicherlich. Aber es ist immer ein Tapfen und Suchen und Fragen und hoffentlich auch den Ausweg finden. Bis heute haben wir gelebt, bis heute sind wir ausgekommen und heute leben wir in einer Zeit, wo Dinge nochmal neu geregelt und neu bedacht werden. Darüber haben wir schon auch in der letzten Predigt gesprochen. Es ist gut, dass wir uns mit diesen Themen neu befassen müssen. Das bringt uns persönlich und als Menschheit weiter. Und schließlich möchten wir in die Zukunft gehen, nicht irgendwie, dass wir sagen, hey, wir tappen in ein neues Problem und in einen neuen Fehler und in neues Fehlverhalten hinein. Es ist gut, wenn das minimiert wird. Dass Fehler kommen werden, klar. Dass nicht alles ideal sein wird, klar. Aber es geht darum, um das Maß. Ich würde hier heute einfach aufhören. Ich habe drei Punkte vorbereitet, sicherlich, aber nach dieser Einführung von Britta und nach dem, was wir noch vorhaben, wird das zu viel. Und ich will auch nicht meine Punkte so schmälern, dass wir jetzt zeitlich Hauptsache durchkommen. Ich würde gerne einfach am nächsten Sonntag den Teil B von Teil 3 halten.